Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden und wollen über bekannte, ja, Lebensweisheiten, so Grundlebenskunstaussagen vielleicht auch sprechen, die sich über die Jahrhunderte entwickelt haben, von denen die Menschen verstanden haben, dass sie ihnen was für ihr Leben bringen und dass sie ihnen vielleicht Situationen des Alltags richtig einordnen. Und sehr häufig, das haben wir in den Folgen, die wir dazu schon produziert haben, festgestellt, gehen sie auch auf, ja, philosophisches Wissen, auf philosophische Weisheiten zurück. Also so, da hat sich so die Volksseele teilweise eben auch bedient bei den antiken Philosophen. Und ich steige ein mit einer Lebensweisheit, die auch häufig mit Søren Kierkegaard in Verbindung gebracht wird, wie ich dann rausgefunden habe bei meiner Vorbereitung. Und diese Lebensweisheit heißt: Der Vergleich ist das Ende des Glücks. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Vergleichen jetzt nicht nur sinnvoll ist, und insofern gebe ich dieser Weisheit meistens recht. Andererseits halten mich manche Vergleiche auch so ein bisschen am Laufen, habe ich das Gefühl. Also wenn ich das sehe, da gibt's Typen, die haben gestern Erfolg gefeiert und sind heute schon wieder unterwegs auf der Suche nach neuen Chancen. Dann denke ich mir, wow, die Energie bräuchte ich auch, so möchte ich auch gerne sein, und dann besiege ich manchmal auch mein Phlegma. Albert, stimmst du dieser Weisheit zu? Sind Vergleiche das Ende des Glücks?
Ja, ich sage ja schon öfters, Philosophie ist differenzieren. Ich würde sagen, zum Teil stimmt es, da ist eine große tiefe Wahrheit drin, aber man darf sie auch nicht auf alles anwenden. Das Gegenteil ist genauso wahr, eben in anderer Beziehung. In der Beziehung, wo der Spruch zutrifft, ist, und das ist nicht nur Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, sondern ich würde noch viel weiter zurückgreifen, und zwar auf Demokrit, einem Zeitgenossen des Sokrates, also vor 2400 Jahren, der hat auch schon davor gewarnt, man soll nicht immer auf die Besitzenden oder die vermeintlich Glücklicheren schauen und seine Gedanken davon nicht loslassen, denn dann, das führt zu Unzufriedenheit, das weckt Begierden, und die müssen dann befriedigt werden, und dann geht man ins Hamsterrad und arbeitet, um genauso ein großes Schiff zu kriegen, um genauso ein großes Haus zu kriegen oder genauso was zu werden. Also dieser Vergleich, der kann dazu führen, gerade wenn er sich da auf Äußerliches bezieht, dass man den Mangel an sich spürt, dass es am Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl mangelt, weil man denkt, man hätte da nicht genug oder man sei da nicht genug. Es weckt Begierden und ein Gefühl der Unzufriedenheit. Ja, der hat's und ich hab's nicht. Und da soll man ganz von abgehen. Man soll sein Glück in sich suchen, auch nicht in materiellen Gütern, denn das ist häufig mit materiellen Gütern verbunden. Und mit Immateriellen, da kommen wir nämlich vielleicht zum anderen Punkt, wo das Vergleichen durchaus sinnvoll sein kann. Also in dieser Beziehung, was häufig geschieht, und gerade für unsere Jugend sehe ich da ein großes Problem, dass diese ja immer mit ihren Videos, die sie untereinander schicken, und das ist ja nur festgemacht an Äußerlichen, ihre Schönheiten vergleichen oder die Männer ihre Bizeps, und also wenn sich das auf äußere Güter bezieht, dann finde ich, ist es meistens schädlich, weil äußere Güter führen nicht zum Glück, und das Gefühl des Mangels oder der Unzufriedenheit, weil man bestimmte Dinge nicht hat, das kann man ja alles nicht erzwingen, und wenn, vielleicht mit sehr viel Stress oder Aufwand und innere Unruhe verbunden, wenn man da seinen Besitz vergrößern will, das muss aus dem Kopf raus, da hat der Demokrit schon ganz recht, da sollte man eigentlich überhaupt nicht dran denken.
Gleichzeitig finde ich, dass der Vergleich ja nicht nur dahin geht, was hat der, was habe ich nicht, Besitz und Erfolg, sondern man kann ja wenn man sich vergleicht mit großen Vorbildern zum Beispiel, mit Persönlichkeiten, die es zu was gebracht haben, die einfach was geschafft haben, da lerne ich doch auch was. Also das schaue ich mir an, also so im Positiven wie im Negativen. Also jetzt, ich habe jetzt ein paar so Fußball-Dokumentationen gesehen und habe da zum Beispiel den Kaiser Franz Beckenbauer auch in so einem Porträt gesehen. Also es ist spannend zu sehen, so seinen Willen oder sein Talent und sein Charisma. Das finde ich spannend und klar sollte man sich nicht unbedingt mit Franz Beckenbauer vergleichen. Aber man sieht eben auch, dass auch solche Lichtgestalten ja auch ihre Schattenseiten haben und wie er mit Berti Vogts umgegangen ist zum Beispiel. Also insofern, da gibt es doch dann auch interessante Facetten, die erstmal so einen Vergleich oder so ein, ja, sich anschauen, wie so solche Erfolgstypen agieren. Das sind doch auch interessante Facetten.
Ja, also das ist sicherlich ein Aspekt, dass man sich selbst auch darüber kennenlernt und wie hat der in dieser Situation reagiert, wie reagiere ich und macht der es vielleicht besser. Da kommen wir schon in die positive Sphäre des Vergleichens rein, insbesondere wo ich mir gute Vorbilder nehme, die wirklich wertvoll sind. Und da einzelne Aspekte, das ist ja nicht so, dass ich mich mit dem ganzen Menschen vergleiche, sondern ich nehme so eine Charaktereigenschaft oder eine Sache, die mich beeindruckt, die bei mir vielleicht nicht so ausgeprägt ist, nehme ich mir an dieser Persönlichkeit. Die Persönlichkeit steht für dieses Merkmal und ich mache sie mir zum Vorbild. So wachsen wir. Also so bin ich jedenfalls gewachsen. Gerade in der Philosophie habe ich große Vorbilder. Also bis zum heutigen Tag war Sokrates nicht nur derjenige, der mich zur Philosophie geführt hat, sondern der mir heute immer noch als Lichtgestalt vorschwebt und an den ich dann manchmal denke, wenn ich mir überlege, wie soll ich mich verhalten. Das ist nicht nur Sokrates so, sondern es ist auch Konfuzius. Es gibt da einige, zwei Hände voll Philosophen, die ich eben sehr bewundere und in dem einen oder anderen Aspekt mir tatsächlich zum Vorbild nehme. Und dann sind sie auch Zugpferd. Auch mein Doktorvater, den ich sehr bewunderte, der war ein großartiger Wissenschaftler und Mensch. Ich erwähne das, weil mich erreichte nach 30 Jahren, der ist jetzt schon 10 Jahre tot, und aber jetzt von 40 Jahren meine Doktorarbeit abgeschlossen. Einmal habe ich ihn zum Kaffee danach getroffen, aber ich erhielt vor ein paar Tagen eine Mail von ihr, von seiner Tochter, die mir erzählte, wie ihr Vater, dem ich mein erstes Buch geschenkt habe, ihr das voller Stolz mit der Widmung zeigte. Also den bewundere ich heute noch, der schwebt auch vor meinem Auge. Sobald ich versuche, wissenschaftlich zu arbeiten oder gründlich zu arbeiten in meinen Büchern, gut zu recherchieren, gut zu zitieren, dann taucht er auf. Aber nicht nur in dem Bereich, denn das Wunderbare an meinem Doktorvater war, dass er auch ein ganz toller Mensch war. Er hatte ein ganz großes Herz, hat auch immer gute Noten genommen. Also es war eine herausragende Persönlichkeit, was alle übrigens anerkannten, auch an der Universität. Und der war eine ist wunderbar. Der begleitet mich, wie mich Sokrates begleitet und andere Menschen, auch Freunde, die nicht in allem mein Vorbild sind, sondern es sind immer einzelne Charaktereigenschaften, die man so toll findet, wo man gerne ein bisschen von haben würde. Und die ziehen einen hoch, die lassen einen, die verändern einen auch und die motivieren einen auch, Veränderungen voranzuschreiten, Veränderungsprozesse bei sich einzuleiten und sich weiterzuentwickeln. So war das bei mir jedenfalls und ich verdanke ganz viel dieser Figur des Vorbilds und das, was sie bei mir ausgelöst hat, das ist ja ein Vergleichen, eben nicht beschränkt auf eine Person, sondern eigentlich auf eine ganze Menge von Menschen, denen ich begegnet bin.
Also könnte man zusammenfassen, der Vergleich ist gut, wenn man ihn, oder ist zumindest kann produktiv sein, wenn man ihn so im Sinne eines positiven Vorbilds sich vergleicht mit positiven Vorbildern, vielleicht auch Menschen, ja, denen man nacheifern möchte. Aber erst dann schwierig oder es kann dann schlecht fürs eigene Seelenleben und für werden, wenn man eben, wenn da so Besitztümer verglichen werden, wenn man das Gefühl hat, man stinkt zu sehr ab im Vergleich, dann sollte man sich sowas einfach ersparen und den Blick auf sich selbst richten und genügsam bleiben, losgelöst davon, wie erfolgreich andere da draußen im Äußeren sind.
Ja, übrigens auch, das ist zweischneidig. Also wenn du das so unterscheidest, und das ist eine gute Unterscheidung, ob es jetzt äußere Güter sind, materieller Besitz, und schädlich ist dann nur nach oben zu gucken, nachdem die mehr Besitz und mehr haben. Demokrit sagt im gleichen Zusammenhang, man sollte sich mit dem begnügen, was man hat und sich darauf konzentrieren, das zu genießen und wertzuschätzen, was man selbst hat und nicht immer gucken auf die, die vielleicht mehr haben. Und wenn es einem damit nicht gut geht, dann sagte er, da gibt es nämlich noch einen anderen Vergleich mit dem materiellen oder sozialen Lebensumständen, dann kann man auch an denen denken, an viele denken, denen es gar nicht so gut geht wie der selbst. Und sich demütig und dankbar sein für das, was man hat, das manche Menschen eben über oder viele Menschen vielleicht gar nicht mal haben. Also der Blick nach unten ab und zu, der ist durchaus erlaubt, jetzt nicht um auf die herabzuschauen, sondern einfach zu sagen, Mensch, welches Glück, es könnte auch viel schlimmer, es vielen Menschen geht es viel schlimmer, die leben in viel schwierigeren sozialen Umständen.
Ich möchte überleiten zu unserer zweiten Lebensweisheit, die ist auch eng verknüpft damit, finde ich, und deswegen ergänzt sie jetzt diese Überlegungen, die heißt, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Und ich finde, da steckt auf jeden Fall auch viel Richtiges drin und es geht auch dann wieder genau darum, wenn man sich zu sehr, wenn man zu sehr nach links und rechts schaut und dann vielleicht auch wertet, macht der das gut, ist der wirklich so cool, wie er sich nach außen gibt, oder macht er jemand da vielleicht auch irgendetwas komplett falsch? Eigentlich geht es mich nichts an, sagt diese Weisheit. Eigentlich sollte ich meinen Blick auf mich richten und erstmal mein Leben in den Griff bekommen, bevor ich mich um die Angelegenheiten anderer kümmere und mich berufen fühle, da irgendwie vielleicht auch Ratschläge zu verteilen und oder irgendwas zu werten. Jetzt mal völlig abgesehen davon, dass Wertungen ja meistens schwierig sind, wenn sie andere betreffen. Also die Frage an dich. Richtest du deinen, oder kehrst du schwerpunktmäßig vor deiner eigenen Tür?
Ja, unbedingt. Das hat, da laufen einige philosophische Gedanken aus der Antike zusammen. Die treffen sich in dem Punkt, dass immer wieder darauf hingewiesen wurde. Schon der Grundsatz der Stoischen, einer der zentralen Grundsätze der Stoischen Philosophie, konzentriere dich auf das, was in deiner Hand liegt, und das, was nicht in deiner Hand liegt, worauf du keinen Einfluss hast oder was du nicht bestimmst, das überlasse der Vorsehung, sagt er, das geht dich nichts an. Und so ist es natürlich, wenn ich auf einen anderen Menschen Einfluss habe und ich sehe, er macht etwas Schlechtes, dann versuche ich diesem Einfluss, dem Einfluss Raum zu verschaffen. Ich versuche ihn zum Besseren zu bringen oder zu leiten oder Empfehlungen zu machen. Aber auf die meisten Menschen haben wir da keinen Einfluss. Dagegen, was wir häufig machen, ist sie beschuldigen oder sie anklagen, für etwas verantwortlich machen. Davon halte ich gar nichts, sondern da soll man lieber auf sich selbst gucken. Wie Seneca sagt, wir teilen alle Fehler, alle Menschen teilen alle Fehler mit allen, also es steckt alles in uns drin. Dann sollte man lieber erstmal dafür sich sorgen, dass im eigenen Seelenhaushalt Ordnung zustande kommt. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass bei Konfuzius war das sogar die zutiefst und wichtigste politische Handlung. Er hat gesagt, also wenn der Einzelne nicht in sich Frieden schafft, dann kommt auch nicht Frieden in die Gemeinschaft rein und so entstehen Kriege. Und das heißt, wenn man eine staatliche Ordnung, muss immer auch darauf Acht geben, dass die Einzelnen ein ethisches Bewusstsein haben, ein möglichst hohes und gutes ethisches Bewusstsein, aufgeräumte Persönlichkeiten sind. Ich glaube, wenn es eine Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft ist, jeder schafft in sich Frieden, in seinen mit sich zu schließen und in sich eine ausgeglichene Kräfteverhältnis hat und sein Seelengarten bestellt ist und in Ordnung ist, dann gibt es keine Streitigkeiten, dann wächst auch, gedeiht auch die Gemeinschaft, also zutiefst politische Handlung.
Richtig, ich glaube, das ist, oder damit kann ich komplett leben, wenn man sagt, man muss erstmal bei sich die Basis schaffen und die Basis, da gibt's genug zu tun, bis diese Basis wirklich auch so weit ist, dass man sich auch um andere Themen kümmern kann. Aber ich find's schon auch wichtig, dass man nicht ins Egozentrische abgleitet und vor allem, dass man auch, ich meine, wenn man ein bisschen links und rechts schaut, gibt's ja auch Themen, die einfach es wert sind, dass man da auch mal interveniert oder dass man jetzt nicht nur sagt, geht mich ja nichts an, was da möglicherweise an Missständen oder vermeintlichen Missständen da draußen unterwegs ist. Also ich finde, das birgt die Gefahr, dass man zum Beispiel gesellschaftliches Engagement oder auch politische Kritik oder solche Themen Die kann man ja immer abwehren mit der Aussage, ja, aber kümmere dich doch erstmal um deinen eigenen Mist eben. Ne?
Ja, so ist das gar nicht. Die Alten hatten dann ein ganz anderes Verständnis. Wenn man sich um sich selbst kümmert, dann wird man erstmal sehen, wie sehr man mit anderen gemeinsam lebt und wie wichtig die Gemeinschaft, die gelingende Gemeinschaft für das persönliche Glück ist, auch für den Ausgleichen. Das heißt, wer sich gut um sich selbst kümmert, kümmert sich damit auch gut um die Gemeinschaft. Sokrates meinte, als er kurz vor seinem Tod von seinen Schülern gefragt worden sind, was gibst du uns noch als deinen letzten und wichtigsten Rat mit auf den Weg? Ab morgen kannst du uns keine Ratschläge geben.
Also die Quintessenz von Sokrates.
Und dann sagte er, das, was ich immer gesagt habe, kümmert euch um euer persönliches Leben, Seelenheil. Was Besseres könnt ihr für die Gemeinschaft nicht tun. Und das war auch die Vorstellung des Konfuzius, für den die Mitmenschlichkeit einer der obersten Werte war. Er sagte, die Mitmenschlichkeit fängt an beim Frieden in dir, den strahlst du aus, den gibst du weiter und außerdem, wenn du in dein Zentrum kommst, entdeckst du auch dein Bedürfnis nach Mitsein, nach Liebe empfangen und Liebe geben. Also mehr als, das ist jetzt also keine egoistische Selbstoptimierung, sondern eine richtig verstandene Selbstsorge und das Reinigen von der eigenen Ausdauer ist ein politischer Akt, weil du gibst das, was dir gelingt in dir, das strahlst du aus, das gibst du weiter, sei es auch nur an deine Kinder, an deine Familie, an deine Freundin, vielleicht nur im kleinen Kreis. Wirst du Gemeindevorsteher, wird der Kreis größer. Wirst du Politiker oder Staatschef, dann kannst du durch deine Persönlichkeit große Wirkungen haben. Und das sehen wir ja auch. Schau dir die Politiker an. Es gibt wirklich welche, die mit ihrem Charisma, mit ihrer Aura im positiven Sinne den Staat lenken. Und das, ich betone auch immer in meinen Führungskräfteseminaren, dass eine Führungskraft insbesondere sich selbst erst einmal führen muss, ausgestalten muss. Erst einmal, also es läuft natürlich nebeneinander, aber desto besser diese Persönlichkeit wächst, desto leichter fällt es ihr auch, seine Mitarbeiter zu begeistern, zu einem Team zusammenzuschweißen. Das gibt's. Konfuzius, sagte ich ja, der da sehr viel Wert drauf legte, der sagte, die Persönlichkeit ist die Wurzel. Wenn die Wurzel in Unordnung ist, dann gibt es auch keine Ordnung in den Verzweigungen, also in deinem Bereich oder worin du wirkst oder was du zu leiten oder zu führen hast. Also du musst erst, das ist ein guter Ausdruck auch für deine eigene Tür, die Wurzeln in Ordnung bringen, dann gibt es auch die Verzweigung, deine Wirkungswelt, deine Außenwelt.
Also können wir da vielleicht einen Strich drunter machen, dass wir sagen, dieses vor der eigenen Haustür kehren heißt letztlich seinen eigenen Seelengarten in Ordnung bringen, bevor man oder auch und grundsätzlich den anderen oder akzeptieren, dass wir alle unsere Themen haben und wir sollten uns da nicht über die anderen stellen. Mhm. Ist ja nah verwandt auch mit dem Ausspruch, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und letztlich ist alles, was wir meistens an anderen kritisieren, auch bei uns auch irgendwie angelegt. Und aber gleichzeitig zu sagen, aber selbstverständlich verhindert das nicht Engagement nach außen, anderen zu helfen, das heißt nicht Positives da draußen zu bewirken, ist nicht verknüpft mit dem Spruch, jeder kehre vor seiner eigenen Tür.
Im Gegenteil, ich sag, findest du Ruhe in dir, hast du die größte Kraftquelle in dir freigelegt, die du hast, um im Außen zu wirken. Und das wollen wir auch. Wir werden überhaupt nicht glücklich, wenn wir uns einschließen und für uns bleiben. Wir wollen wirken. Wir wollen in der Welt gesehen werden und zeigen und hinein agieren. Aber das gelingt am besten und am wirkungsvollsten, wenn ich Ruhe in mir gefunden habe, wenn ich eine ausgeglichene Persönlichkeit geworden bin. Vielleicht ein letzter Ausspruch in diesem. Ich habe viel gelernt von Marc Aurel, von dem Philosophenkaiser, der sagte, wenn du Anstoß an den Fehlern eines anderen nimmst, wende deinen Blick auf dich selbst und schau, ob du nicht ähnliche Fehler hast oder gehabt hast. Und dann wirst du erkennen, dass der andere auch sich nicht selbst gemacht hat, sondern unter einem Zwang handelt. Also das führt sowohl zur Selbsterkenntnis als auch zum Eingeständnis, naja, wir teilen viele Fehler mit anderen und wir sind auch nicht perfekt. Das führt zur Milde, das führt zum Verzeihen können. Vor allen Dingen sagt er in diesem Zusammenhang, wenn du dann auf dich guckst, dann verfliegt auch der Zorn. Der baut sich nämlich immer auf, indem ich mit meinen Gedanken immer bei dem anderen, bei seinem Fehlverhalten bleibe und da immer wieder durch meine Gedanken, wie kommt der denn dazu, was macht der denn, was ist das denn für ein Mensch, da gieße ich Öl ins Feuer und mein Ärger, mein Zorn wird immer, wächst immer. Dagegen, wenn ich mich selbst betrachte und von meine Gedanken von dem anderen abziehe und in die eigene Seele gucke, dann verfliegt der Zorn sofort, so sagt das Marc Aurel. Und ich finde, ich habe diese Erfahrung auch gemacht und ja, passt auch gut zu dem Spruch.
Wir switchen rüber zur dritten Lebensweisheit. Die finde ich super spannend, weil ich ein großer Fan des Momentums bin. Und die Weisheit lautet, alles hat seine Zeit. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Man merkt, manche Themen entwickeln sich. Man sieht sie so am Horizont, aber irgendwie erzeugen sie noch keine Resonanz, weder in einem selber noch eben da draußen. Und dann plötzlich kommt so ein Thema, wird groß. Oder ich merke jetzt eine Leidenschaft, die ich immer so als kleines Pflänzchen vielleicht irgendwo im Seelengarten hatte, die wird dann plötzlich größer, die entwickelt sich. Also insofern, alles hat seine Zeit. Ich vermute, der Philosoph Albert Kitzler übersetzt das auch mit Kairos.
Ja, genau. Also das ist eine wichtige Kategorie, die wir in allen praktischen Philosophien der Antike oder Weisheitslehren auch finden. Schon im alten Ägypten hieß es mal, also der Weise prüft den Zeitpunkt für Geduld und Ungeduld. Das heißt, wann soll er warten, nichts tun, abwarten, wie sich die Sachen weiterentwickeln und wann soll er springen, wie Epikur sagen würde. Und dann muss man auch beherzt an die Sache rangehen. Wenn der richtige Zeitpunkt, der richtige Augenblick gekommen ist, Kairos nannten die Griechen das und machten dann sogar einen Gott daraus. Der hatte vorne seine Haare und hinten eine Glatze. Das hieß also, er ging mal ganz schnell und auf Zehenspitzen. Das heißt, wenn an dir vorüberging, musstest du ihm in dem Moment, wo er kurz vor dir steht, einen Zopf backen an den Haaren vorne. Denn wenn er dann vorbeizieht, hinten, wo er keine Haare hat, kannst du ihn nicht mehr halten. Dann hast du ihn verpasst. Auch bei Liezi im Chinesischen finden wir es. Gelingen und Misslingen hat seine Zeit. Auch ein wichtiger Gedanke. Es hat alles manches von dem, was wir sehen, gedeiht, anderes nicht. Ja, das muss man wissen. Das hat seine Zeit. Und der gleiche Liezi sagt auch sehr schön, wer die Zeit trifft, dem gelingt es. Wer sie nicht trifft, wer sie verfehlt, dem gelingt es nicht. Und ja, also ganz, alles hat seine Zeit. Das ist ein Kohelet, Altes Testament, ein ganz wichtiger Bibelspruch. Es gibt eine Zeit zum Säen, zum Ernten, zum sich freuen, zum Leiden, zum, ja, da steht sogar drin, so zum Geboren werden und zum Töten. Und gut, das weiß ich nicht. Und das ist ja ein ganz berühmtes Lied, hatte der Pete Seeger daraus gemacht, der amerikanische Volkssänger. Turn, turn, turn. Und es gibt ein wunderbares Video auf YouTube in Schwarz-Weiß, wo er dieses, der hatte eine Fernsehsendung, und das gibt es doch archiviert, wo er dieses Lied mit Judy Collins singt, mit zwei Gitarren, Turn, Turn, Turn. Das Lied kennt jeder. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, mal auf YouTube da mal reinzuschauen. Das ist ein wunderschönes Lied.
Also diese Phasen des Lebens, eben die alle so ihre Zeit haben, die kommen und gehen, ich glaube, das ist der zweite große Aspekt dabei. Also zum einen dieser Moment, dass man sagen kann, du musst auch eine Chance ergreifen, wenn sie sich bietet, im Sinn von Kairos, aber eben auch so diese Lebensphasen. Und da habe ich jetzt ja auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus ja so ein bisschen die These, und die ist nicht von mir, sondern die gibt's natürlich schon lange, dass so ein Leben auch vielleicht in 7 oder 8 Jahreszyklen verläuft. Also von Kindheit, Jugend, dann eben so dieses Erziehung, Lernen und dann aber auch selbst was schaffen und irgendwann dann aber auch zufrieden sein mit dem, was man aufgebaut hat, bis hin zu dass alles hat seine Zeit, dass so ein Zyklus sich ja auch biologisch immer wieder erneuert. Mhm. Also seien es die Jahreszeiten und was dann an Wachstum in der Natur passiert, aber auch, dass sich angeblich unsere Körperzellen im 7-Jahres-Rhythmus einmal komplett durchtauschen. Also du bist heute ein anderer Albert, als du vor 7 Jahren warst. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt, den man im Blick haben muss, dass da, also wir hatten jetzt zum Beispiel die Diskussion, mein Sohn hat Abitur geschafft, sei hiermit auch verkündet, super cool. Und dann ging es darum, gehen da die Väter mal mit in den Club, um das zu feiern. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, alles hat seine Zeit, wenn so ein Typ wie ich jetzt plötzlich in so einem Club auftaucht, fände ich irgendwie unangebracht. Oder ich habe war früher auch genervt, wenn da so, keine Ahnung, 35, 40-jährige Typen immer noch im Club rumhingen. Und ja, so ähnlich, das erinnert mich auch ein bisschen daran. Alles hat seine Zeit, man muss auch Sachen dann wieder gehen lassen oder es passt einfach nicht mehr zur Lebensphase. Natürlich können auch über 50-Jährige weiter in Clubs gehen, da will ich mich jetzt überhaupt nicht aufschwingen, wer bin ich, um sowas zu entscheiden, aber für mich hat es halt einfach nicht gepasst, da jetzt in so einem, unter vielen Jugendlichen in so einem Club einen auf Berufsjugendlichen zu machen.
Ja, nee, du hast die beiden wesentlichen Aspekte dieser Aussage gut zusammengefasst. Es gibt so, ja, wann entscheide ich mich oder wann lege ich los? Bedenke am Anfang, das Ende sehr gut. Also da gibt es so der richtige Augenblick für eine Entscheidung, für ein Tun oder für ein Nicht-Tun. Das ist das eine. Andererseits aber auch in größeren Zyklen gedacht, der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, der hat andere Interessen in jungen Phasen, in späteren Phasen und das muss man annehmen. Man muss sein Wachsen, sein Reifen, seine Jahreszeit erkennen, in der man ist. Also ich denke auch jetzt, wo ich im fortgeschrittenen Alter bin, vieles fange ich nicht mehr an, vieles lasse ich los. Da sage ich, das gehört in einer anderen Epoche, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und da muss man immer das Angemessene auch. Wenn die Zeit des Blühens ist, dann sollte man auch erblühen. Dann sollte man vielleicht auch Gas geben oder irgendetwas schaffen oder schöpferisch machen. In der Tat sind die Zyklen auch in den antiken Weisheitslehren auch tauchen immer wieder auf. Solon von Athen, einer der Vorsokratiker, der hatte diesen 7-Jahres-Rhythmus auch gehabt und hat dann auch gesagt, was in den jeweiligen Epochen zu tun ist. Bei den Indern, erinnere ich mich, habe ich eine Stelle gelesen, das ist auch so bekannt, die hatten so einen 20-Jahres-Rhythmus. Die Lernzeit, die Väterzeit, wo man berufliche Karriere macht und die Kinder zeugt, 20 bis 40, 40 bis 60 geht man in den Wald und meditiert, du kommst zur Weisheit, 60 kommt man wieder raus und gibt die Weisheit weiter, so ganz grob. Und auch im Chinesischen finden wir das eine schöne Stelle bei Konfuzius, wo er dann sagt, wie er mit 20 war, was er da gelernt hatte und was er mit 30 gelernt hatte und wie weit er mit 40 war. Zum Schluss sagte er dann mit 60, mit 70 brauchte ich nicht mehr nachzudenken, konnte nur auf mein Bauchgefühl hören und dann wusste ich schon, wo es lang war. Also eine schöne Beschreibung der einzelnen Entwicklungsphasen für Konfuzius war ja das Wissen an, immer zu wachsen mit dem Wissen, immer mehr zu erfahren, war für ihn das der Punkt und da zeigt er ganz gut, wie weiser er geworden ist, immer nach im 10-Jahres-Rhythmus, ne? Wie weise er mit so 30 war und was er dann noch falsch gemacht hat, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70, auch sehr schön. Ja, es geht so in Zyklen, wir sind da ganz Natur, die Natur hat auch ihre Rhythmen. Gibt einen schönen Spruch auch eines griechischen Dichters, erkenne den Rhythmus, der im Leben ist. Also das ist dieses, was du auch gut bezeichnest, mit den verschiedenen Zyklen, die wir haben. Das müssen wir erkennen, die müssen wir auch leben, umsetzen und die müssen wir teilweise auch mit ihren negativen oder mit ihren belastenden oder mit ihren nicht so leicht zu tragenden Merkmalen annehmen und dulden, gerade im Alter, das ist sehr wichtig, sich darauf vorzubereiten und dann im Alter das, was man da verliert oder nicht mehr so gut kann, das dann auch annehmen und sagen, ja, das ist eben jetzt die Phase, in der ich bin. Wenn es einem unwohl wird, schaut man einfach zurück auf ein langes Leben und erinnert sich daran, wie schön, wie voll es doch war und dass es da auch andere Zeiten gegeben hat, wo man mehr konnte. Aber man hat auch spezifische Fähigkeiten im Alter, da darf man nicht Im Alter kommt die Weisheit, sagten die. Und das ist auch eine große Quelle der Freude.
Und ganz im Sinne des Kairos würde ich sagen, alles hat seine Zeit und jetzt ist die Zeit für einen schönen Cappuccino. Albert, wir lassen es gut sein für heute. Wir haben, glaube ich, über drei Weisheiten gesprochen, Lebensweisheiten. Ich fand es wie immer super spannend. Vielen Dank für deinen Input. Ja, hat mir nochmal ein paar neue Denkanstöße gegeben. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan.
Macht's
ja.
Gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com